Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte diese Predigt heute beginnen, womit ich normalerweise immer schließe, mit Amen. 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 Amen ist ein besonderes Wort. Ganz besonderes Wort. Ein Wort, das in ganz vielen Sprachen zu Hause ist. Also nicht nur im Hebräischen, wo es herkommt. Auch die Griechen haben es genauso übernommen. Auch dann im Lateinischen, Amen. Auch im Deutschen, im Englischen, Französischen, Russischen, vielen, vielen Sprachen, Amen. Und es ist das, was die Christen heute an diesem Tag zu Millionen sprechen, wenn die Gebete, die Glaubensbekenntnisse oder wenn eine Predigt zu Ende ist, dass man Amen sagt. Amen heißt so viel im heutigen Verständnis, ja, so ist es. Ja, das glaube ich. Dazu stehe ich. Aber vom Hebräischen her bedeutet dieses Wort Amen auch so viel wie, ich möchte etwas, wenn ich es zu Beginn einer Aussage setze, nicht am Ende, deutlich machen, dass diese Aussage unumstößlich ist. Dass die so stark wie möglich betont wird. Das war im Hebräischen so, dass man mit diesem ja, grammatikalischen Schachzug, will ich mal sagen, eben so wie wir heute bei den Programmen mit fett gedruckt, unterstrichen und nochmal gelb hinterlegt, etwas am Monitor deutlich machen können, so eben in der Sprache, dass wenn man sagte Amen oder gar zweimal Amen, Amen, dass es hieß, was jetzt kommt, ist extremst wichtig und das steht und da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln, nichts wegzunehmen. Warum sage ich das? Weil eben im Evangelium, was wir gehört haben, genau dieses grammatikalische Stilmittel von Jesus dreimal gebraucht wird. An drei Stellen sagt er da Amen, Amen und dann kommt eine wichtige Aussage auch in dem Predigtvers, den ich mitgebracht habe. Luther übersetzt das mit wahrlich, wahrlich zu sagen, das meint auch etwas, er versucht dem auch wirklich diesen Gehalt zu geben. Das ist die absolute Wahrheit, heißt das so viel. Das ist das ganz, ganz Wichtige, das ist die unumstößliche Wahrheit. Und so beginnt eben auch unser Predigtvers genau mit dieser Unumstößlichkeit. Und das ist es auch gewesen. Ich habe Ihnen das ja eben zu Beginn des Gottesdienstes erläutert, warum ich Mittwoch nochmal die Predigt komplett umgeschmissen habe, einen ganz anderen Text genommen habe, dass mich das so angesprochen hat, weil Jesus eben ganz wichtig sagt an der Stelle, das ist so wichtig. Und zwar zweimal ganz, ganz explizit halt zu sagen, warum es in der Wiedergeburt geht. Und wir wollen hören als Predigtvers Johannes 3, den Vers 3. Jesus Christus spricht, Amen, Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, in diesem Vers sprichst du uns alle an, du sprichst zu uns. Du sagst uns, was unumstößlich ist, was ganz, 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 ganz wichtig ist, nämlich, dass niemand in das Reich Gottes kommen wird, dass niemand in der Gemeinschaft mit dir sein wird, es sei denn, dass er von Neuem geboren werde. Und darum wollen wir uns Gedanken machen, jetzt in dieser Predigt, eben was das bedeutet, von Neuem geboren zu werden, die Wiedergeburt zu erlangen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu einem jeden Einzelnen sprichst, der heute hier ist, in deinem Haus, der jetzt an den Geräten die Predigt hört und auch in einigen Wochen vielleicht übers Internet, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst in seiner ganz konkreten Situation. Dass dieses Wunder geschieht und dass wir für unsere Situation, für unsere Lage deine Stimme vernehmen. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, darum soll es gehen, um das Neugeborenwerden über die geistliche Wiedergeburt. So habe ich auch diese Predigt überschrieben. Und es sind drei Punkte, die ich heute mitgebracht habe. Ich möchte erstens sprechen über die Notwendigkeit der geistlichen Wiedergeburt, zweitens über das Geschehen der geistlichen Wiedergeburt und drittens von den Kennzeichen der geistlichen Wiedergeburt. Das Erste, von der Notwendigkeit der geistlichen Wiedergeburt. Und hier möchte ich als Erstes die ansprechen, die heute unter uns sind, die zugeschaltet sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Ihnen möchte ich noch einmal ganz klar sagen, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Du wirst, wie es Jesus dann zwei Verse weiter sagt, nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wenn du stirbst, dann bleibt der Zorn Gottes über dir. So sagt es Jesus einige Verse später, Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, ich werde gleich erläutern, dass der Glaube an Jesus nur durch die geistliche Wiedergeburt möglich ist. Wer an den Sohn glaubt, so heißt es da am Schluss des Kapitel 3 des Johannes-Evangeliums, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, also nicht glaubt, nicht wiedergeboren ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Punkt. Das ist die harte, unumstößliche Wahrheit. Und jetzt kann man sagen, Pastor Latzel spricht wieder so hart, aber ich weise nochmal auf den Predigtext zurück. Jesus sagt, Amen, Amen, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen, er kommt nicht hinein. Das hat Konsequenzen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, so wie es die Schrift sagt, so hat das eine Konsequenz für dich, wie so vieles in diesem Leben Konsequenzen hat. Also, wenn du 50 Jahre lang zwei Schachteln Rothändler rauchst, dann hat das Konsequenzen für deine Lunge, das weiß jeder. Wenn du dir 20 Jahre lang nicht die Zähne putzt, dann weißt du, was mit deinem Zahnfleisch bezüglich Parodontose, mit deinen Zähnen bezüglich Karies los ist. Das hat Konsequenzen. Aber die schlimmste Konsequenz, die dir passieren kann, ist keine leibliche. Das ist eine ewige Konsequenz. Wenn du nicht zum lebendigen Glauben findest, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, du wirst verloren sein für Zeit und Ewigkeit. Dann bleibst du in den Sünden, dann hast du keine Erlösung. Und dann ist der Sünde Sold, der Tod, der ewige Tod. Und das ist die Aufgabe, die wir Christen, wir Wiedergeborenen haben, denen zu sagen, die nicht wiedergeboren sind. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr Jesus nicht habt, wenn ihr nicht von neuem geboren seid, werdet ihr kein ewiges Leben haben. Diese Botschaft müssen wir in aller Klarheit und Wahrheit aussprechen. Auch wenn das manchem langweilig scheint, anderen sich dadurch angegriffen fühlen, wo immer da der Protest ist. Auch wenn die Kirche in Deutschland und in Mitteleuropa das weithin verschweigt, diese Wahrheit. Für uns, die wir klar im Glauben stehen, ist es wichtig, das auszusprechen. Und ich möchte es noch einmal sagen, und zwar nicht vermahnend, sondern bittend all diejenigen, die heute hier sind in der Kirche, all diejenigen, die jetzt zugeschaltet sind, die noch nicht wiedergeboren sind. Ich möchte es tun wie 2. Korinther 5, wo es heißt, dass wir bitten und flehen sollen an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte dich, der du noch nicht wiedergeboren bist, bitten und anflehen im Namen des lebendigen Gottes. Komm zum Herrn, komm unter sein Kreuz, auf das du gerettet wirst, und dass du eines Tages ins Reich Gottes hineinkommst. Wer nur einmal geboren ist, also nur die leibliche Geburt der Mutter erlebt hat, der muss zweimal sterben. Den biologischen Tod hier auf Erden und dann eines Tages den ewigen Tod nach dem Totenreich im Gericht. Wer aber zweimal geboren ist, eben von seiner Mutter, die biologische Geburt und die geistliche Geburt durch den Heiligen Geist, der muss nur einmal sterben. Der stirbt nur den biologischen Tod hier auf Erden, aber wird dann weiterleben in aller Ewigkeit. Und es ist Jesus, der dir das sagt. Hier in dem Predigtext heißt es, ich sage dir. Und ich mache es deshalb auch so deutlich, weil das mein Auftrag als Pastor ist. Und ich weiß nicht, ob du eines Tages vielleicht vorm Gericht stehst, nach dem Totenreich, weil du das ignoriert hast und hast gesagt, ja, wir haben evangelikales Gequatsche halt. Und dann wird der Heiland dir sagen, ich habe dir damals gesagt, an diesem Sonntag Trinitatis, dass du nicht ins Reich Gottes kommen wirst, wenn du nicht an mich glaubst, wenn du nicht wiedergeboren bist. Deshalb lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott, wenn du nicht wiedergeboren bist. Das war jetzt bei diesem ersten Punkt die Anrede an diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Jetzt möchte ich all diejenigen ansprechen, und das ist Gott sei Dank die Mehrheit hier bei uns, die wiedergeboren sind. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, boah, gähn. Interessiert mich ja nicht. Habe ich auch schon 20 Mal von der Kanzel gehört. Musste das denn wieder sein? Nochmal, als ich die Woche meine Predigt fertig hatte, hatte ich auch eine Menge vor, was Freitag und Samstag anders hätte sein können. Aber Gott hat klar gesagt, das muss noch einmal gesagt werden. Auch mir musste Gott noch einmal sagen, wach noch mal auf, damit du, Olaf Latzel, noch mal missionarischen, evangelistischen Input kriegst. Damit noch mal ganz klar ist einfach, wie wichtig das ist, was ihr als Gemeinde zu tun hast, was du als Pastor zu tun hast, was du als Christ zu tun hast. Nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wenn das nämlich nicht passiert, dann werden sie das Reich Gottes nicht finden. Und du weißt es doch ganz genau, du hast das ja alles studiert, du bist so lange bei mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht nur zu mir sagt das Gott hier, ich sage dir, Nikodemus war ja auch ein gebildeter Theologe, aber du bist ja auch als Wiedergeborener gebildet in der Bibel. Du weißt das alles. Aber er sagt dir es noch einmal ganz neu. Wenn Menschen nicht zum lebendigen Glauben durch den Heiligen Geist finden, wenn sie nicht wiedergeboren werden, kommen sie nicht ins Reich Gottes. Wenn du jetzt wiedergeboren bist, Halleluja, da darfst du dankbar sein. Aber schau einmal in dein Umfeld. Und jetzt erinnere dich an all diejenigen, die eben noch nicht wiedergeboren sind. Ganz feine, anständige Menschen, zum Teil hochgebildet, aber sie haben Jesus nicht. Und es ist auch niemand da, der ihnen von Jesus erzählt. Von dieser Notwendigkeit, von der Jesus sagt, dass sie so, so wichtig ist, wo er sagt, Amen, Amen, das ist unumstößlich. Da ist niemand in deiner Klasse, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, in deinem eigenen Haus, für deine Enkel, für deine Kinder, für deine Patenkinder. Niemand bezeugt diesen Menschen Jesus Christus. Aber du bist doch da. Du bist doch wiedergeboren. Und du weißt das doch alles, was ich eben schon gesagt habe. Das habt ihr als wiedergeborene gläubige Christen alle abgenickt. Wenn ihr das alle abnicken, das könnt ihr nicht anders als abzunicken, weil das ja nun die Bibel so nicht nur an dieser Stelle hier im Johannesevangelium, sondern wieder und wieder sagt. Wenn man weiß, dass das die Wahrheit ist und wenn man dann auch noch weiß, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen, und sagt, geht hin in alle Welt predigt das Evangelium aller Kreatur. In alle Welt, das heißt eben auch auf meinem Schulhof, auch in meiner Verwandtschaft, auch in meiner Nachbarschaft. Dann heißt es nur eins, dann will ich mich wie Jesaja eben in der ersten Lesung zur Verfügung stellen. Wen soll ich senden? So fragt der Herr, da braucht es Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, sende mich. Die auch heute Morgen sagen, ja, das habe ich neu verstanden. Ich gehe erstmal in die Buße, ich spreche jetzt von mir, dass ich in der letzten Zeit so wenig und so schwach getan habe, aber ich habe den Auftrag Gottes neu gehört. Das ist so, so wichtig, dass mein geliebter Schwager, dass mein netter Klassenkamerad, dass der super Arbeitskollege von mir das noch einmal neu hört. Dass man ohne Jesus Christus verloren ist für Zeit und Ewigkeit. Es gibt in der Bibel viele wunderbare, auferbauende Geschichten, aber es gibt auch viele Mahngeschichten, die furchtbar sind. Und für mich mithin die furchtbarste, aber eben auch die aufrüttelndste, steht in Lukas 16, die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus. Der reiche Mann, der da in Freuden lebt und alles ist in Ordnung halt, und er hat ein wunderbares Leben halt, und der arme Lazarus, der vor seiner Tür vegetiert, wo die Hunde die Wunden lecken halt, und dann sterben beide. Und der eine hat eine Beziehung zu Gott, kommt in die Ewigkeit, darf alles Wunderbare erleben, und er, der reiche Mann, er kommt in die Hölle. Da werden furchtbare Dinge geschildert, dass er so leidet, dass er nur bittet, Abraham, den er sehen kann, wo eine Verbindung ist, bitte schick mir den Lazarus, damit er nur den Finger ins Wasser tauche und mir ein bisschen Kühlung gebe. Und Abraham sagt, keine Chance. Du wirst weiter leiden unter eben dem Zorn Gottes. Als er erkennt, für ihn gibt es keine Chance mehr, dann kommt das für mich so ganz, ganz dramatisch in dieser Geschichte, dass er sagt, okay, das muss ich jetzt akzeptieren, aber bitte, 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 bitte. Ich habe 5 Brüder. Die leben denselben Wahnsinn wie ich. Die wollen nicht hören. Die haben zwar auch die Schriften und die Propheten, aber bitte schicke jemanden. Schick den Lazarus, damit er denen nochmal in aller Eindringlichkeit sagt, dass es das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, dass man sich bekehren muss, dass man zum lebendigen Glauben kommt. Und Abraham verwehrt das auch, weil er sagt, so funktioniert es nicht. Sondern es geht um diejenigen, die in dieser Welt sind. Er nennt die Propheten. Die das weitergeben. Und wenn sie auf die nicht hören, dann haben sie eben keine Chance. Und wir haben den prophetischen Auftrag, nicht nur Pastor Latzel, nicht nur Pastor Bierbaum oder unsere Prediger, die hier stehen halt. Ihr alle, die ihr wiedergeboren seid, seid berufen zu diesem Dienst. Es denen zu sagen in eurem Umfeld, die noch nicht beim Heiland sind. Gott hat keine anderen Münder in dieser Stadt als eure. Keine anderen Hände, die die Heilige Schrift weitergeben, als eure Hände. Und die Frage ist, ob ihr euch gebrauchen lasst für diesen Dienst der Evangelisation. weil das so wichtig ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und noch einmal, schlag jetzt mal in dich und guck, wen du kennst, der nicht wiedergeboren ist. Wo du weißt, hier meint Gott mich im Gegenüber zu diesem Menschen und hier darf ich mich senden lassen wie Jesaja. Was kann man da tun? Da will ich euch kurz 4 Tipps geben, was man tun kann, wenn man versteht, ich muss neu missionarisch werden. Das erste ist das Beten. Bete für die Menschen, für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, denen der Herr dir aufs Herz gibt. Bete intensiv nochmal neu. Kann ja sein, du hast die letzte Woche schon intensiv gebetet, aber vielleicht musst du, wie ich, auch in die Schlagen sagen, ich habe zu wenig für Mission gebetet. Bete intensiv. Wenn du sagst, das ist der zweite Tipp, ich kann gar nicht so reden, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann kannst du gerne diese Predigt auch weitergeben an jemanden, der nicht wiedergeboren ist. Oder nimm dir eine andere Predigt, nicht, dass ich meine eigenen Predigten hier empfehlen muss. Nimm was, wo klar von Wilhelm Busch oder von Spurgeon erklärt wird, wie das mit der Wiedergeburt ist. Gib das jemandem weiter, dass du sagst, hörst du an. Du bist nicht dafür verantwortlich, ob er dann zum Glauben findet oder nicht, aber du bist verantwortlich wie Jesaja, dass du die Botschaft ausrichtest. Oder, das ist das dritte als Tipp, lad ihn doch ein zur Evangelisation. Wir machen jetzt vom 2.7. bis zum 9.7. und ich werde im Anschluss an den Gottesdienst hier in der kleinen Gemeindeversammlung, die wir haben werden, einiges dazu sagen, nochmal zur Evangelisation. Ruhig einladen, zu sagen, ja, wenn ich es vielleicht nicht kann, selber so gut Zeuge sein, dann werde ich ihn ins Zelt bringen, da auf der Bürgerweide, dass er das Evangelium hört, damit er in Kontakt mit dem lebendigen Gott kommt. Aber, und das ist das vierte, such auch gezielt das Gespräch über Jesus Christus. Geh hin, nimm dir das wirklich vor, zu sagen, ich werde heute nicht nur über Werder Bremen, nicht nur über das Wetter und nicht nur über mein neues Auto sprechen. Ich spreche über das Wichtigste, über Jesus und dass man ihn braucht. Und wenn man nicht an ihn glaubt, dass man dann verloren ist für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Erste über die Notwendigkeit der geistlichen Wiedergeburt. Wenn die nicht stattgefunden hat, dann wird man das Reich Gottes nicht sehen. Ein Zweites vom Geschehen der geistlichen Wiedergeburt. Das fragte dann Nikodemus, wie kann das denn passieren halt? Und das möchte ich auch noch einmal versuchen zu erklären. Wie geschieht denn das geistliche Wiedergeburt? Also erstmal muss man feststellen, es gibt nur 2 Arten von Menschen, nämlich solche, die wiedergeboren sind und solche, die nicht wiedergeboren sind. Und die wiedergeboren sind, haben den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist zu bekommen, ist etwas, was wir nicht bedingen können, weil es ja Gott selber ist, sondern das ist ein Gottesgeschehen. Die geistliche Wiedergeburt, das ist das Erste und Wichtigste, ist eine freie, vollkommen souveräne Entscheidung Gottes. Das entscheidet Gott. Wir können das nicht machen. Wir können mathematische Formeln erklären, wir können unseren Körper trainieren, wir können so vieles, wir können selbst auf den Mond fliegen, wir Menschen. Aber dass jemand zum lebendigen Glauben findet, da braucht es nicht brillante Theologie oder was weiß ich alles an menschlicher Kraft, sondern allein die Entscheidung Gottes. Das sagt Jesus hier in den Kapiteln 7 und in Versen 7 und 8 im Kapitel 3, sagt er zum Nikodemus, als er das fragt, wundere dich nicht, was ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt es nicht, woher er kommt. So ist es bei einem jeden, der aus Geist geboren ist. Das schenkt Gott ganz alleine. Er bestimmt die Menschen vor, die zum lebendigen Glauben finden. Er erwählt sie. Das ist eine freie Entscheidung. Absolutes Handeln des lebendigen Gottes. Und zwar, so sagt es der Epheserbrief, aus lauter Gnade. Da heißt es in den Versen 8 bis 10, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, dass nicht aus euch, also ohne menschliche Möglichkeit, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Es ist allein erstmal Gottes Handeln. Da können wir nur drum flehen und bitten. Wir, die wir anderen das Evangelium weitergeben wollen, bei allem, was wir ein Zeugnis geben, wir können immer nur bitten, Herr, erreich du sie mit deinem Geist. Und das kann Gott schenken, manchmal halt, dass wirklich Menschen erreicht werden durch unsere kleinen Worte. Kann passieren, dass 20, 30, 40 Leute im Gottesdienst zum Glauben kommen bei einer Evangelisation und genau das andere kann auch passieren. Du tust als Pastor 30 Jahre deinen Dienst in der Gemeinde, ich kenne solche Kollegen, und dass nichts passiert, kein einziger kommt zum Glauben. Es ist allein Verfügung Gottes. Das ist das Wichtigste, das ist das Erste, wie das passiert, es ist Gottes Wirken und wir können nur beten und flehen. Und bitte betet immer wieder für diese Gemeinde, dass durch unseren Dienst Menschen zum Glauben kommen. Betet für Bremen, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Betet für Europa, betet für die ganze Welt, dass Erweckung geschieht. Aber es ist eben nicht alleine nur das Geschehen Gottes und Vorherbestimmung, sondern auch Menschengeschehen. Und das kriegen wir nicht übereinander in dieser dreidimensional denkenden und verstehenden Welt kriegen wir das nicht übereinander. Genauso wenig, wie wir Dreieinigkeit verstehen können, können wir verstehen, dass die Bibel klar sagt, es ist Alleinwirken Gottes Und trotzdem muss der Mensch noch etwas tun. Die Wiedergeburt liegt auch in der Verantwortlichkeit des Menschen. In Johannes 1 sagt Jesus: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht und nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, wir müssen Jesus aufnehmen. Gott zwingt nicht zur Wiedergeburt, sondern es bedarf unserer Bereitschaft, dass wir ein Ja sagen, dass wir es zulassen. Wenn wir nicht wollen, zwingt Gott nicht. Das ist wie in der Liebe, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe zwingt nicht. Sie will das freie Ja. Und dieses Ja müssen wir treffen. Das müssen wir sprechen. Markus 7 lesen wir eine Stelle, da heißt es, dass Jesus dort große Wunder tut, dass er eine Rede hält. Und dann heißt es, die Pharisäer und Schriftgelehrten aber verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und sie ließen sich nicht von ihm taufen. Gott hatte einen Plan mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Er wollte sie zum lebendigen Glauben führen. Aber sie haben es verachtet. Sie haben aus ihrer Eitelkeit, aus ihrem theologischen Hochmut, warum auch immer, ein Nein zu Gott gefunden, kein Ja. Und deshalb sind sie nicht ins Reich Gottes gekommen. Oder wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, das ist so fantastisch. Der Petrus zu Beginn dieses gewaltigen Kapitels 2, da haben wir die Lesung ja letzte Woche gehört, zu Pfingsten halt, da predigt er so wunderbar halt nicht. Als die Predigt zu Ende ist, dann sagen die Leute, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Die sind vom Geist erfasst, jetzt wissen sie, jetzt ist die Stunde der Entscheidung, was sollen wir machen? Und dann sagt er, sie sollen Buße tun, sich auf den Namen Jesu taufen lassen, um dann eben den Heiligen Geist zu empfangen. Das heißt, sie haben das Wort gehört und müssen jetzt das Ja finden, eben in der Umkehr, im Buße tun und im Taufen lassen. Und dann heißt es, das ist wiederum das Handeln des Menschen, aber am Ende des Kapitels, und Gott tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Auch hier, wie gesagt, in diesem gigantischen Kapitel 2 der Apostelgeschichte, sowohl das Handeln von Menschen, aber vor allen Dingen das Handeln des lebendigen Gottes, der alles tut. Und das ist ganz wichtig, wenn du nicht wiedergeboren bist. Gott ruft dich auch heute in dieser Predigt. Und es ist an dir, ob du Ja oder Nein sagst. Und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen Menschen in die Entscheidung hineinstellen. Nein, wir dürfen es nicht tun, wir sollen es tun. Ihnen ganz klar sagen, willst du mit dem lebendigen Gott leben? Willst du ewiges Leben? Oder willst du eines Tages in die Verdammnis gehen? Ja oder Nein? Die Entscheidung, die darfst, ja, die musst du fällen. Und geschehen tut das, so sagt uns die Heilige Schrift, durch das Wort. In 1. Petrus 1 lesen wir, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem unvergänglichen und lebendigen, bleibenden Wort Gottes. Durch das Wort geschieht die Wiedergeburt. In der Verkündigung des Wortes, Römer 10 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Jesu Christi. Da ist der Geist Jesu. Und wenn wir wiedergeboren werden wollen, wenn du sagst, Mensch, ich weiß gar nicht so richtig, wovon der spricht, Heiliger Geist, was ist denn das eigentlich alles? Und sagt, das will ich auch haben, halt. Ich spreche gleich davon, was Kennzeichen sind, wenn man den Heiligen Geist hat, zu sagen, ich will dieses auch haben, das will ich alles spüren, ich merke, das habe ich nicht, was muss ich denn machen? Da kann ich nur sagen, ja, nimmst Johannes Evangelium, das sind 21 Kapitel. Und dann machst du in den nächsten 3 Wochen so, dass du jeden Tag ein Kapitel im Johannes Evangelium liest. Und dass du, bevor du das Kapitel liest, auf die Knie gehst, und schreist zum lebendigen Gott, auch wenn du noch gar nicht weißt, ob der da ist. Sagst, Herr, wenn es dich gibt, dann offenbar dich jetzt. Und dann sprich zu mir in diesem, was ich jetzt lese, im nächsten Kapitel. Dann nimmst du dir 20 Minuten für dieses Kapitel. Drunter geht's nicht. Ist 20 Minuten ein Kapitel. Und dann guckst du ganz genau, was Gott dir sagt in diesem Kapitel. Und du suchst ihn und dann schreist du hinterher wieder, Gott, begegne mir, gib mir deinen Geist. Dann darfst du noch gerne einen Bruder aufsuchen, eine Schwester, die im Glauben stehen. Du darfst gerne auch zu einem Pastor gehen, natürlich auch gerne auch zu mir, der dir hilft dabei zu sagen, aber das mach, wenn du noch nicht im Glauben stehst, dass du dahin gehst und sagst, jawohl, ich tue das einfach nochmal. Ich suche Gott in seinem Wort, denn in seinem Wort ist der Geist. Und dann wirst du sehen, was Gott mit dir tut, dass er dich wiedergeboren wird, wiederbeeren wird, zu einer lebendigen Hoffnung in Jesus Christus. So geschieht das eben, die geistliche Wiedergeburt. Es ist Gottes Geschehen, er macht es. Wir müssen ein Ja zu ihm finden. Und wir begegnen ihm in seinem heiligen und lebendigen Wort. Und ein drittes, von den Kennzeichen geistlicher Wiedergeburt. Das geht ein Stück weit über den Predigtext hinaus, aber weil eben auch Jesus das so wichtig macht, was geistliche Wiedergeburt ist, möchte ich das nochmal erklären, was dann die Auswirkungen sind, woran man es feststellen kann. Gerade auch, weil ich weiß, dass in der Seelsorge immer wieder Leute kommen und sagen, bin ich denn wiedergeboren? Nein. Und dann gibt es gewisse Kennzeichen, die die Heilige Schrift sagt, wenn man wiedergeboren ist. Und das Erste und Wichtigste ist, dass man Zeugnis gibt. 1. Korinther 12 heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also das Zeugnis erstmal nicht vor der Welt, sondern vor sich selber. Dass man selber sagt, ja, Jesus ist der Herr. Nicht einem anderen nachplappern so, sondern wirklich, dass man das sagen kann. So wie wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich sage immer vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, aber auch vor uns. Das glaube ich. Ist Jesus Christus der Herr? Ja oder nein? Weißt du, dass er auferstanden ist? Ja oder nein? Das ist genauso, wie man sagen kann, ich liebe meine Ehefrau, ja oder nein. Ich bin verheiratet, ja oder nein. Ist Jesus dein Herr, ja oder nein? Kannst du das so bezeugen? Wenn ja, bist du wiedergeboren. Wenn nein, bist du nicht wiedergeboren und da musst du dich aufmachen. Und es ist so stark, wenn man das in sich hat, diese Wiedergeburt, dass man Jesus als Herrn bezeugt, dass man kein Pastor Latzel braucht, der ihm sagt, geht wieder hin und bezeugt ihn in der Welt, sondern du kannst dann selbst nicht mehr schweigen, selbst wenn sie mit der Kanone vor dir stehen. Ich habe hier dieses Buch mitgebracht, das hat mich sehr, sehr beeindruckt halt, von Martin Mosebach, war auch Spiegel-Bestseller, die 21, eine Sache, die 7 Jahre zurück, ich habe schon 2-mal davon gesprochen, weil mich das so gepackt hat, 21 stinknormale Christen, nicht irgendwie ein großes, heiliges Leben bis dahin geführt, aber wiedergeboren in Jesus Christus, die dann als Arbeiter in Libyen gewesen sind und der IS, die muslimischen Terroristen halt, nicht, haben sie dann gefangen genommen. Und dann haben sie ein Video davon gedreht, haben sie bedroht mit dem Tod und haben gesagt, wir werden euch alle umbringen, wenn ihr bei Jesus bleibt. Schneiden wir euch die Kehle durch. Und dann haben die angefangen, Jesus zu bezeugen, Jesus zu singen. Haben gesagt, wenn ihr abschwört, werdet ihr weiterleben, gar kein Problem, ihr nehmt den muslimischen Glauben an. Aber haben sie nicht getan. Haben sie einer nach dem anderen, furchtbares Video, die Kehle durchgeschnitten. Aber die haben weiter zur Ehre Jesu gesungen, während sie ihnen die Kehlen durchgeschnitten haben. Das ist Zeugnis. Das ist dann, wenn der Heilige Geist in dir ist. Weiteres Kennzeichen geistlicher Wiedergeburt ist das Mitleiden. Also wenn ich so eine Geschichte erzähle, dann packt mich das. Nicht nur, weil es ein menschliches, dramatisches Schicksal ist, sondern weil es Brüder sind. Wo immer Brüder und Schwestern leiden, da leiden wir mit, weil wir Glieder an einem Leib sind. In der letzten Woche ist in Nigeria ein furchtbares Attentat verübt worden auf einer Kirche. Man weiß nicht genau, sind es 100 oder sind es 50 Menschen, die umgebracht worden sind, so viele Verletzte. Auch da wieder islamische Terroristen, die gekommen sind, jetzt keine Hetze gegen den Islam, aber es ist einfach so gewesen halt. Die haben da wild um sich gefeuert und Sprengstoffe gezündet halt. Furchtbares Massaker, nur weil diese Menschen dort zu Jesus Christus gehören. Natürlich passieren auch anderswo auf der Welt Unglücke, aber wenn du als Christ, so geht es mir zumindest, das hörst, dass Menschen in der Kirche umgebracht worden sind, nur weil sie zu Jesus gehören, dann trifft mich das in ganz besonderer, tiefen Weise. Da bin ich herausgefordert, genauso als wenn es meinen Bruder, meine Schwester, meine Tochter oder meine Ehefrau treffen würde. Das tut mir weh. Es gibt viel Elend in der Welt, das sage ich auch ehrlich, da bin ich unberührt von, aber bei Christen ist das anders. Warum? Das ist die Verbindung im Heiligen Geist. Weil das derselbe Leib ist, an dem wir sind, wo wir mitleiden. Und ich sage das immer so ein bisschen platt, wenn du auf der Arbeit jemanden hast, der einen schmutzigen Witz über Jesus erzählt und du fröhlich mitlachen kannst, dann hast du nicht den Heiligen Geist. Aber wenn da du merkst, Mensch, das beleidigt mich, genauso wie wenn er jetzt einen schmutzigen Witz über meine Mutter gesagt hätte halt, ne? Dann merkst du, das ist der Heilige Geist in dir. Wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Ich habe in der letzten Woche noch einmal gelesen von einem Bruder in Eritrea, Kiflu Gebremeleskel aus Eritrea. Der ist seit 18 Jahren im Haft. Seit 18 Jahren. Nur deshalb, weil er Chef der evangelischen Allianz dort in Asmara gewesen ist. 18 Jahre weg. Das hat mich so gepackt, wo ich auch gesagt habe, da muss ich etwas für machen für den. Jetzt haben wir nochmal im Namen der Gemeinde einen Brief geschrieben. Ich werde gleich bei den Abkündigungen auch nochmal euch daran erinnern. Schreibt bitte auch einen Brief. Das ist ein Bruder, der 18 Jahre in Eritrea im Gefängnis sitzt. Und Eritrea Gefängnis ist die Hölle auf Erden. Nur weil er zu Jesus gehört. Das ist mein, das ist euer Bruder. Es gibt leider Tausende von Christen, die im Gefängnis sitzen. Lasst uns für die einsetzen. Aber wie gesagt, das tust du nur, dass du da mitleidest, wenn du den Heiligen Geist hast. Ansonsten sagst du, ja, bedauern wäre das Schicksal, so wie es viele andere schlimme Schicksale gibt. Aber Mitleiden ist etwas auch, was das zweite Kennzeichen für geistliche Wiedergeburt ist. Dritte Kennzeichen ist die Sündenerkenntnis. Sündenerkenntnis kriegst du nur durch den Heiligen Geist. Auch ein Weltmensch, der nicht wiedergeboren ist, der weiß, oh, hier habe ich was falsch gemacht oder das ist nicht so richtig gewesen. Aber Sündenerkenntnis meint komplette Bankrotterklärung, so wie eben Jesaja in dieser ersten Lesung, die wir gehört haben. Wenn du in die Gegenwart des heiligen und lebendigen Gottes kommst, dann ist einmal der Glanz und die Fülle, was passiert, das Gigantische. Aber eins erkennst du auch sofort, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht mehr. Als Petrus da den riesigen Fischzug macht, ne, und auf einmal wirtschaftlich gesundet ist, da sagt er nicht, oh super, jetzt muss ich erstmal mit meinem Finanzberater sprechen, wie ich all diese Gewinne anlege. Nee, der sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da, wo du in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommst, da passiert eins, da kommt die Bankrotterklärung über dein Leben. Und zwar nicht so ein paar Sünden, ja, hier habe ich mal früher meine Eltern beklaut oder hier habe ich den Lehrer belogen oder sonst irgendetwas, sondern da wirst du feststellen, ich bin nichts, ich bin Sünder durch und durch, wirklich bankrott. Ich mag dieses Wort bankrott sehr gerne, das ist so ein italienisches Wort, bankarotta. Also früher war das so die Geldwechsler in der Renaissance, ne? Die hatten so ein Tischchen, da hatten sie dann ihre Wechselgeschäfte. Und wenn du eben Geldwechsler warst, kriegtest du so einen Tisch, aber wenn du dann richtig Mist gebaut hattest, also deinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kamst, dann wurde es nicht ins Gefängnis geworfen, sondern wurde auch dein Wechseltisch zerschlagen, dein Bänkchen, das hieß eben Banca, wurde zerschlagen, kaputt gemacht, bankarotta halt, nicht kaputtgeschlagen halt. Da ist nichts mehr möglich, auch kein kleines Geschäft mehr, alles am Ende. Und so muss es eben sein in unserem Glaubensleben halt. Nicht sagen, ja, so ein bisschen was falsch gemacht, hier mal was ich, der Frau zu lange nachgeguckt, und aber ansonsten bin ich ja ganz in Ordnung, so ist der Weltmensch. Ne? Ja, drei kleine Fehler gemacht habe, aber in Wirklichkeit bin ich doch ganz passabel. Ne? Da spricht man sich doch vom eigenen Gerichtshof immer frei. Aber der Christenmensch, der Begegnung mit dem Heiligen Geist hat, der wird eins feststellen halt, ich kann nichts, bin nichts halt. Johannes 1 heißt es, 1. Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber. Und die Wahrheit, das ist ja Jesus Christus, der Geist der Wahrheit, ist nicht in uns. Das ist auch so ein Kennzeichen. Ganz wichtig gucken. Und leider ist es so, dass der Teufel ja immer wieder durch den alten Adam unseren Heiligen Geist dämpft. Ne? Guckt mal, wie das mit eurer Sündenerkenntnis ist, wenn ihr wiedergeboren seid. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder haben müssen. Wir sind nichts und bedürfen vollständig des Blutes Jesu Christi, der für uns gestorben ist und uns vergeben hat. Ein viertes Kennzeichen der geistlichen Wiedergeburt, das ist die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit, das ist so wunderbar. Bei den Evangelisationseinsätzen fragen wir ja manchmal so, wenn wir auf der Straße sind, darf ich Sie mal fragen, wissen Sie, wo Sie heute Abend sind, wenn Sie sterben würden? Das ist ganz interessant, was die Weltmenschen dann sagen, die nicht wiedergeboren sind. Das ist eine Frage, die kann ich als Christ beantworten. Ja, da weiß ich. Ich weiß. Wenn ich jetzt sterbe beim Autounfall, wenn ich jetzt sterbe durch Schlaganfall, bin sofort im himmlischen Jerusalem und dann geht's richtig, richtig, richtig los. Dessen bin ich gewiss und das macht der Heilige Geist in mir. Das ist das Wunderbare, dass ich diesen Glauben haben kann, dass weder Tod noch Leben, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, irgendetwas mich scheiden kann von dieser gigantischen Liebe in Gott und diese Liebe dann in Vollendung bei mir passiert. Irrsinn, was im himmlischen Jerusalem passiert. Wunderbar, diese Gewissheit habe ich. Und bitte, ihr lieben Wiedergeborenen, da dürft ihr euch drüber freuen. Das ist übrigens jetzt das fünfte Kennzeichen halt, ne? Dass man Freude hat. Das ist diese ewige Freude, die wir haben. Sagt die Bibel halt, die Frucht des Geistes, also wenn der Heilige Geist in uns ist, wir wiedergeboren sind, haben wir Freude. Nicht diese irdische Freude, weil jetzt Werder Bremen aufgestiegen ist oder weil wir eine Gehaltserhöhung bekommen haben, weil die Prognose des Arztes sehr positiv gewesen ist, sondern so eine tiefe, bleibende Freude, die auch da ist, wenn Werder absteigt oder wenn der Arzt eine schlechte Prognose hat oder was weiß ich hier, die Aktienkurse jetzt wieder abgestürzt sind halt, eine bleibende, ewige Freude halt. Das Reich Gottes, heißt es in der Schrift im Römerbrief, ist Freude im Heiligen Geist. Das meint es, wiedergeboren zu sein. Freude, weil wir eben Hoffnung und Perspektive haben. Das sind die fünf Kennzeichen. Und für die Nicht-Wiedergeborenen, das wünsche ich euch auch so sehr, diese Heilsgewissheit, diese Freude, die man hat, egal was passiert, dass man Trost und Halt im Leben hat. Und uns, die wir wiedergeboren sind, möchte ich sagen, wie wunderbar ist das, dass wir zu ihm gehören dürfen und dass wir ins Reich Gottes kommen. Jetzt komme ich zu unserem Predigtext wieder zurück. Jesus hatte ja gesagt halt, man kann nicht ins Reich Gottes kommen, wenn man den Heiligen Geist nicht hat. Aber was für eine Freude für uns, die wir den Heiligen Geist haben. Halleluja, Halleluja halt. Wir kommen ins Reich Gottes, obwohl wir so eine armselige Nachfolge tun, obwohl wir immer wieder so in Sünde fallen halt, so eine Enttäuschung für Jesus sind, weil er Anteil an uns hat. Weil wir ein Ja zu ihm gefunden haben, haben wir ewiges Leben. Über diese Heilsgewissheit dürfen wir uns freuen. Wir werden im Reich Gottes sein, weil wir von Neuem geboren sind. Und in diesem Sinne möchte ich schließen diese Predigt, wie ich sie begonnen habe, eben mit dem Amen. In der Hoffnung, dass ihr auch das Amen zu dieser Predigt da mitsprechen könnt, wenn ich euch noch einmal diesen wunderbaren Predigttext zurufe. Jesus Christus spricht: Amen, Amen. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.